Lasst mich das Wort zum heutigen Gottesdienst vorlesen. Wir finden im Jesaja-Buch, ich lese dir einige Verse. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck gezirkt und wie eine Braut, die in ihrer Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. Danke dir. In einer Predigt habe ich folgende Geschichte gelesen, oder besser meine Frau hat die gelesen. Bei einer Ausgrabung findet ein Archäologe eine Mumie und ruft dann daraufhin den Kurator des Jerusalemer Museums an und sagt, ich habe eine Mumie gefunden, die ist 3000 Jahre alt und am Herzinfarkt gestorben. Der Kurator sagt, okay, dann lass doch die Mumie mal rüberkommen, wir prüfen das. Nach ein paar Tagen ruft der Kurator an und sagt, du hast recht, es ist tatsächlich so, dass diese Mumie 3000 Jahre alt ist und an einem Herzinfarkt gestorben ist. Wie bist du nur darauf gekommen? Da sagte der Ausgraber, ganz einfach, in seiner Hand war ein Zettel, 10.000 Schekel auf Goliath. Der Mann hat auf den Falschen gewettet und ist aufgrund dessen gestorben. Eine Geschichte, die zum Schmunzeln anregt, aber eine Geschichte, die auch zum Nachdenken gibt. Denn die alten Bücher sind für uns ja manchmal so die alten Bücher. Aber gerade das Jesaja-Buch ist ein Buch, aus dem viele, viele Dinge ins Neue hinein wachsen. Vor 3-4 Wochen in einem Gottesdienst, den ich in unserer Gemeinde halten durfte, habe ich mal im Internet gelesen, Hinweise von Jesus Christus im Alten Testament, also auf Jesus Christus im Alten Testament. Ich habe die Latte gar nicht ganz durchlesen können. Es war eine Menge an Hinweisen, gerade im Alten Testament, immer wieder auf Jesus hinweisen. Hier dieses Buch Jesaja wird in 3 Abschnitten unterteilt und die Kapitel 56 bis 66 sind das dritte Triti-Jesaja-Buch. Es ist das Buch, wo der König Kyros die Israeliten aus der Gefangenschaft entlassen hat. Ich habe gerade, als ich hier hingefahren bin, so den Gedanken gehabt, wo in unserem Grundgesetz steht eigentlich die Religionsfreiheit. Ich habe es gefunden, es ist der Artikel 4. Artikel 4, 1 ist die Würde des Menschen ist unantastbar. Dann gibt es 2 weitere Artikel über andere anderen Sachen, die der Mensch darf sich frei äußern. Vor allen anderen Artikeln steht im 4. Artikel die Religionsfreiheit. Als unsere Glaubensväter oder als Gründungsväter in dieser Bundesrepublik, die das gemacht haben, standen sie noch unter dem Schock und den Ereignissen des Dritten Reiches. Und gerade im Dritten Reich wurden ja dieses Judentum verfolgt. Und aufgrund dieses Erlebnisses hat man in diesem Grundgesetz ganz am Anfang schon die Religionsfreiheit gesetzt. Ich glaube, damals, vor 70 Jahren, hat niemand daran gedacht, dass es neben dem Judentum in unserem Land auch die Muslime gibt. Das glaubte niemand. Das hatte man gar nicht auf den Schirm. Aber diese Religionsfreiheit gilt für jedermann. Wie gesagt, Kyros war so einer, der eigentlich schon aus unserem Jahrhundert hätte sein können. Er war ein Mensch der Religionsfreiheiten. Er ließ den Babyloniern ihren Glauben an ihrem Gott und hat den Juden Freiheit geschenkt, um ihrem Gott in ihrem Land zu dienen. Hat sie entlassen in ihr zerstörtes Land. Und in diese Zeit des Wiederkommens Natürlich der Freude, ins Heimatland zu ziehen, aber dann in dieser Geschichte, ich sehe mein Land. Und ich stelle mir das wirklich so vor, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele unserer älteren Geschwister dieses zerbombte Land gesehen haben und vielleicht gedacht haben, wie soll es weitergehen? Wie soll es aufwärts gehen? Und ich stelle mir jetzt vor, in dieser Zeit wäre dieser Jesaja zu den Älteren gekommen und hätte dieses Wort gesagt. Die hätten gesagt, ja, hast du sie nicht alle? Wir haben den Krieg verloren. Wir haben Unrecht ohne Ende getan. Wir liegen in Schutt und Asche und du redest von Verheißung? Du redest vom gnädigen Ja? Du hast doch nicht mehr alle. Du musst doch mal zum Psychiater. Genau in dieser Zeit, genau so war es zu damaliger Zeit, spricht er das zu diesen Israeliten, die in ihrem Land waren. Der Tempel war armselig aufgebaut worden, nicht in der Pracht, wie er zur Zeit Jesu war. Er wurde später verschönert, vergrößert. Armselig, alles war armselig. Man darbte so. Und dann kommt dieser Jesaja und spricht diese Worte. Und er spricht diese Worte ja zu dem Volk. Und das Volk sagt, was ist? Das kann doch nicht sein. Diese Worte sind Worte der Zukunft. Wie gesagt, das dritte Buch Jesaja, also der dritte Abschnitt Jesaja, ist ein Buch mit vielen Verheißungen, die bis in die Zukunft gelten und sich erfüllen werden. Er sagt also hier vieles voraus, was passieren wird. Er verheißt es den Völkern, er verheißt es. Noch einmal, ich kann mir vorstellen, dass diese Menschen damals, so wie vor 70 Jahren unsere Altvorderen, nicht glauben konnten, dass das mal wird. Wir sind 70 Jahre weiter. Und was sagen wir, was können wir heute sagen? Was hat Gott mit diesem Land getan? Dank der Hilfe, dank der Gedanken eines Amerikaners, der gedacht hat, nein, das Volk soll weiter leben. Was uns geholfen hat, was uns im Aufbau geholfen hat, wo der Fleiß der Menschen auch belohnt werden konnte. Wir gehören heute zu einem der reichsten Länder der Welt. Und sind, glaube ich, eines der unzufriedensten Länder. Leider. Gott war uns so gnädig in den Jahren. Und Gott ist uns so gnädig. Gehen wir auf die Gemeinde. Ich bin immer sehr gerne hier bei euch. Ich fühle mich hier pudelwohl. Und jetzt gerade in dieser Runde ist das noch schöner. Ich stehe nicht so erhöht. Ich stehe so mitten unter euch. Denn das bin ich. Ich bin mitten unter euch. Der Pfarrer oder der Prediger ist nichts Erhöhtes. Er ist mitten unter euch. Er ist einer von euch. Am ersten Tag, am 1.1. hatten wir einen großen Bezirksdienst und da sagte der Prediger, es wird auch in diesem Jahr so sein, dass Sünder Sündern das Evangelium verkünden. Das ist so. Aber weil wir uns auf diesen Jesus Christus verlassen können, deshalb stehen wir hier und deshalb sagen wir, danke, das darf ich dir auch sagen, wenn du das hier machst, du bist nicht alleine. Du bist im Auftrag Gottes hier und das ist die Stärke. Ich sage immer so scherzhaft zu jungen Menschen, die in einen Dienst kommen, sag dem lieben Gott einfach, hilf mir, sonst blamier ich dich. Und dann gucken die mich immer an, sind ganz stolz. Aber ey, Gott ist doch die Hilfe. Wenn ich hier vorne predige, dann ist das doch nicht mein Wissen, meine Fachrichtung, mein Studium, was auch immer. Es ist doch die Hilfe Gottes, es ist die Gedanken Gottes, die er in mir wachkommen lässt. Noch einmal, die Jesaja-Verheißung gilt dem Volke. Sie erfüllt sich aber noch nicht. Sie ist noch in der Stille. Das Volk wird das gehört haben und sagen, naja, das ist uns alle so fremd. Natürlich kennen wir so manches, aber hallo, wir sind so mittendrin. Dieses Buch Jesaja, einfach eine Zeitansage, ist so in etwa laut den Bibelforschern 530 vor Christus geschrieben worden. Da ist das so passiert. 530 Jahre später ist ein junger Mann, der Folgendes sagt. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wieder nach Galiläa. Und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist das nicht Jesus' Sohn? 530 Jahre später erfüllt das, was Jesaja hier niedergeschrieben wird, sich in dem Wiederkommen, in dem Kommen Jesus Christus. Wir sind so 2-3 Wochen, Pi mal Daumen, hinter Weihnachten. Und für viele Menschen ist dieser Jesus Christus in dieser Grippe geblieben. Der ist gar nicht groß geworden. Der ist gar nicht erwachsen geworden. Jesus Christus ist das Kind geblieben. Aber er ist nicht das Kind geblieben. Er ist zum Mann herangewachsen. In dieser Predigtreihe, die wir in unserer Gemeinde, oder aus dessen Wort, die auch ist, das Wort heute Morgen zugrunde gelegt ist, ist das Lukas-Wort gebraucht, wo Jesus im Tempel ist. Er kennt die Geschichte. 12 Jahre, er geht mit der Gewohnheit mit den Eltern nach Jerusalem, und die Eltern denken: Naja, der ist auf dem Weg mit uns nach Hause, ist irgendwo bei den Freunden da vorne, bei den Verwandten. Und einen Tag später ist er nicht da. Und dann heißt es, und die Eltern gehen zurück nach Jerusalem und suchen ihn 3 Tage. Ich habe das heute Morgen ganz bewusst gelesen. 3 Tage und finden ihn nicht. Und letztendlich finden sie ihn im Tempel mit den Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten diskutieren mit Jesus, sprechen mit Jesus. Und in der Bibel steht, und sie waren verwundert über seine Weisheit und seinen klaren Verstand. Und die Eltern in voller Besorgnis, wer Eltern ist, weiß das, sagen: Hör mal, was machst du uns für einen Schrecken? Wir haben dich gesucht. Und er antwortet ihnen und sagt: Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in das, was meines Vaters ist? Und dann heißt es weiter: Und sie verstanden es nicht. Manche hören da auf zu lesen, aber das geht weiter. Und heißt es: Und fortan wuchs er heran in Kraft und in Weisheit und war gehorsam seinen Eltern. Das ist das erste Mal, das einzige Mal, wo Jesus Christus etwas tut, was seinen Eltern widerspricht, was seine Eltern in Sorgen tut. Nach dieser Zeit ist er ein Vorbildsohn seiner Eltern. Und er wächst heran. In dieser Zeit, Jesus Christus, macht sich die Erfüllung des Jesaja-Wortes ganz breit. Ja, wir können kommen. Er ist da. Jesus Christus ist gekommen. Und er umreißt seinen Auftrag. Er wird den Armen die frohe Botschaft verkündigen. Er wird verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Und er wird den Gefangenen Befreiung verkündigen und das Gnadenangebot, das Gnadenjahr des Herrn ausrufen. Gnadenjahr. Wisst ihr, wann das letzte Gnadenjahr war? Weiß das jemand von euch? Es gibt ja viele Gnadenjahre. Die katholische Kirche kann ja Gnadenjahre setzen, wie sie möchte. Aber das originäre letzte Gnadenjahr? 2000. Im Jahre 2000 begann das Gnadenjahr, oder war das Gnadenjahr? Ich weiß noch, dass ich damals, und das war sehr spät am Abend, der Gottesdienst aus dem Petersdom, dass ich so neugierig war, aufgeblieben bin, um mir dieses anzuschauen, wie die Pforte geöffnet wurde, die heilige Pforte, die ein Jahr offen ist, wo die Menschen dann durchgehen dürfen. In diesem Gnadenjahr wurde den Menschen Schuld erlassen, Gefangene wurden befreit. Und dieses Gnadenjahr ist angefangen mit Jesus Christus. Und es wird enden mit seiner Wiederkunft. Wir haben Gnadenjahr. Bleiben wir noch einmal in der Vergangenheit des Volkes Israel. Bleiben wir bei Jesus Christus. Was wird dieses Jahr 2020 der Gemeinde auf der Walter-Flex-Straße bringen? Ich weiß es nicht, aber ich weiß eins. Gott ist im Regiment und Gott wird die Zukunft der Gemeinde gestalten. Gott wird Gedanken des Friedens geben, der Hoffnung, der Zukunft. ist immer im Regiment. Gott ist großartig. Kurzen Schnitt, ich möchte eine ganz kurze Begebenheit erzählen. Ich habe kurz vor Weihnachten 3 Kilo verloren und auch wieder zugenommen, weil Weihnachten war, aber nicht verloren, weil ich Sorgen hatte, sondern meine irischen Kinder sind kurz vor Weihnachten nach Deutschland gezogen. Es war Stress pur. Und Stress bewirkt auch Abfall von Kilos. Aber dann war Weihnachten, die Kilos waren wieder drauf. Aber was ich erzählen will, dadurch, dass meine Kinder jetzt so nah sind, die wohnen in Förde, haben die Enkelkinder natürlich sehr oft das Verlangen, bei Oma und Opa zu schlafen. Und das war genauso am 30. Dezember. Beide, die große Tochter, 6 Jahre, und der Sohn, Enkelsohn, 4 Jahre, bei Oma und Opa schlafen. Eine schläft beim Opa, das ist die Große. Ich lese dann jedem eine Geschichte vor aus einem Buch, was sie bekommen hat. Und der Kleine schläft immer mit Oma. Und es war so 7:30, auf einmal sagt die Oma, ey, schau mal vor unserer Tür, da ist ein Feuerwehrwagen. Ein riesen Feuerwehrwagen vor der Tür. Und dann muss ich dabei sagen, es gibt Menschen, die sehr neugierig waren oder sind. Meine Mutter war auch so eine, die wollte immer alles genau wissen. Und ich habe dann abends gesagt, meine Mutter ist auferstanden, denn die Große war genauso neugierig. Oma, mach das Fenster auf, wir müssen hören, was los ist. Und der Kleine, nee Oma, lass das Fenster zu, es ist zu kalt. Und ein Hin und ein Her. Und letztendlich sagte, lass uns runtergehen, ich will wissen, was passiert ist. Dann sind wir also, haben den Opa dann überzeugt, dann sind wir abends 7:30 runtergegangen, ich bin den Feuerwehrleuten auf der Straße, die war nur die Feuerwehr auf der Straße, sonst nichts. Und sage ich, tut mir leid, sage ich, dass ich runterkomme, aber die beiden Kinder schlafen nicht, bevor die nicht wissen, was los ist. Und ich hatte ja einen sehr tollen Feuerwehrmann. Und er sagte, ja, das ist gut so, dass ihr wissen wollt, was los ist. Hat ihnen erklärt, was passiert ist, dass ein Auto Öl verloren hat, dass man gestreut hat, dass man auf den Wagen wartet, der das aufwischt, auf die Polizei wartet. Und dann kam der entscheidende Satz. Wollt ihr mal in den Feuerwehrwagen? Meine beiden Enkelkinder gucken mich an. Und ich sage, ja, wollt ihr? Ja. Und dieser Feuerwehrmann ist mit den Kleinen in den Feuerwehrwagen gegangen und hat ihnen alles erzählt. Alles. Nachtsichtgerät, Sauerstoff, alles, was da drin ist. Dann sind wir nach oben gegangen und da hat der Kleine zu seiner Oma er spricht noch viel Englisch, Oma, the best day of my life. Warum erzähle ich das? Weil nichts anderes die Geschichte mit Jesus ist. Wer Jesus annimmt, mit Jesus mit seinem Leben beginnt, mit Jesus wandert, der kann sagen, the best day of my life, every day, jeder Tag in Deutsch, wir sind ja in Deutschland, jeder Tag, der beste Tag meines Lebens. Jesus ist an meiner Seite. Ihr habt vielleicht gemerkt, die Schriftrolle, die Jesus hatte, endet im Gnadenjahr. Vom Gericht sagt er nicht. Er ist gekommen, die Gnade zu verkündigen, die Liebe Gottes zu verkündigen, zu personifizieren. Die Menschen wieder für Gott zu gewinnen, mit ganz einfachen Botschaften. Nicht mit dem Gesetz wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, nicht mit Ordnungen und Rahmenbedingungen, mit ganz einfachen Dingen. Er ist auch gekommen, um zu sagen, ich bin nicht nur gekommen für das jüdische Volk, ich bin gekommen für jedermann. Das erfüllt auch die Aussage Gottes, als er zu Abraham gesagt wird, dein Volk wird sein so groß wie die Sterne unter dem Himmel. Alle, die an Gott glauben, gehören zu diesem Volk. Alle. Ein großartiger Jesus Christus, der die Liebe verkündet, der heute noch die Liebe verkündet. Und die Liebe personifiziert sich auch wieder in dem, was heute gefeiert wird, Abendmahl. Er hat sich geopfert für uns. Er hat sich in den Tod gegeben für uns, für dich und mich. Nicht für deinen Nachbarn, nicht für den miesen Charakter, der auf der Arbeit mit dir zusammenarbeitet. Für dich und mich. Persönlich. Die Sichtweise ist auf uns, nicht auf den anderen. Das ist die Erfüllung, die sich Jesaja wollte. Die Erfüllung ist mit Jesus Christus gekommen und sie hat Bestand. Und die Hoffnung? Die Hoffnung betrifft nun uns. Was hoffen wir? Gemeinde ist ein lebender Organismus. Hier sind verschiedene Personen. Wir glauben an die Bibel, Aber hier und da glauben wir auch in unterschiedlichen Arten und Weisen, haben unterschiedliche Sichtweisen auf manche Probleme und auf manche Dinge in der Bibel. Da hat Gott nichts gegen. Wichtig ist, dass man sich als Bruder und Schwester anerkennt und nicht sagen, ach der schon wieder. Dass man sich trägt, dass man sich liebt, dass man füreinander betet. Für die Kranken, Sigmund hat es gesagt, zu beten, zu helfen. Ich werde nach dem Gottesdienst gleich nebenan ins Krankenhaus gehen, weil meine Schwester seit 4 Wochen drin liegt. Jemand, der mich manchmal zum Wahnsinn bringt, in ihrer Art und Weise. Aber sie ist ein Kind Gottes. Und sie hat Wünsche und ich sage manchmal, ich glaube da nicht dran, wie sie sich das vorstellt, aber ich sage, lieber Gott, du bist es. Du regelst es, nicht nach meinem Kopf, nicht nach meinem Gusto, sondern nach deinem. Du regelst ihr Weg, nicht ich. Kein Arzt, kein medizinischer Dienst, sondern Gott regelt den Weg. Können wir das glauben? Oder sagen wir dann, nee, also Moment mal, für mein Leben bin ich schon selbst verantwortlich. Da möchte ich schon selber drüber entscheiden. Da möchte ich keinen anderen entscheiden lassen. Oh doch, lasst Jesus in euer Leben Schiff. Wir haben es eben gesungen. Das ist ein sehr schönes Lied, was du eben angeschlagen hast vor der Predigt. Das ist ein Lied, was wir im Männerchor mal gesungen haben. Gott, mein Herr, es ist mir ernst. Ist es mir ernst? Ist es mir ernst mit diesem Jesus Christus? Jetzt werden einige sagen, hör mal, Prediger, hör doch mal auf. Natürlich, warum wäre ich denn sonst hier? Ja, aber frage dich, ist es dir in allen Situationen deines Lebens wichtig? Überall gleich? Oder hast du nicht auch Zweifel manchmal an Jesus Christus? Ist Jesus Christus für dich nur ein Lehrer? Oder ist Jesus für dich der verheißene Messias? Dein Retter, dein Erlöser? Zugleich aber auch der von Gott bevollmächtigte und mit Macht ausgestattete Richter und Vollender der Weltgeschichte. Ist das Jesus für dich? Oder ist es nur eine historische Figur, wie für viele? Was macht Christentum mit Menschen? Es gibt jedes Jahr zu Weihnachten auf dem Zentrum-Weihnachtsmarkt einen Stand des Ökumenischen Kirchenzentrums. Die suchen jedes Jahr auch Freiwillige. Und ich war dieses Jahr sehr oft da. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und einmal stand ein Mann bei uns, der hatte eine Krücke, der stand kurz vor einer, glaube ich, Knie-OP oder dergleichen. Und wie es bei Männern üblich ist, irgendwann kommt das Thema auf das Lieblingsthema der Männer, was Fußball. Und dann sagte er auf einmal, ja, ich als Schalker, ich dachte, jetzt ist gut. Ich bin Dortmund-Fan. Also, Und dann guckte er mich an und sagte, ja, ich bin Schalke-Fan und gehört einem Club an. Ja, das ist Schalke 04. Nein, einem besonderen Club. Ich sage, welchem Club? Christen auf Schalke. Habe ich dann angeguckt, habe ich noch nie gehört. Und erzählt der folgende Geschichte. Wenn das Lokalderby ist, Dortmund gegen Schalke, treffen sich beide christlichen Gruppen, denn diese Gruppe gibt es in Dortmund wohl auch, in einem Block, Christen auf Schalke und Christen auf Dortmund, feiern in einem Block das Fußballspiel. Halleluja, oder? Gegen allen Zoff, den wir manchmal aus den Stadien hören. Menschen, die an Gott glauben, die sagen, das ist eine Sportart, aber A und O ist dieser Gott, der ist über allem. Was Gott alles kann. Welche Aufgabe haben wir nun in diesem Jahr, in diesem Gnadenjahr? Gemeinde zu bauen, wie schon vom Sigmund angedeutet in euren Gesprächen. Aber jeder Einzelne und Persönliche hat eine Aufgabe. Und da ist man nicht zu alt und nicht zu jung für. Man hat die Aufgabe, die Zeit zu nutzen und Suchende auf Jesus hinzuweisen. Man sagt ja so oft, ach, die Menschen wollen ja nichts von Jesus wissen. Nein, das stimmt nicht. Viele Menschen sind auf der Suche, aber wir Christen geben oft keine Antworten. Aus welchen Gründen auch immer? Vielleicht genannt, vielleicht aus diesen Gründen, die uns eingefräst wurden, ach, die wollen doch über Glauben nichts mehr wissen. Doch, wir können das schon sagen und erzählen über diesen Glauben. Und nicht nur im Stand eines Kirchenzentrums oder in einer Kirche. Wir können das auch bei Aldi an der Kasse machen. Man kann seiner alten Oma zum Beispiel die Krückelige und sagen, ach, wie weiß, wie lange ich nicht so ein Leben habe, zu sagen, wissen Sie was, ich bete für Sie. Sie wird Sie vielleicht dumm angucken. Oh ja, wird sie vielleicht, aber ich bete für Sie. Ist doch eine Aussage. Vielleicht kommt diese alte Oma zum Nachdenken. Nochmal zu diesen Enkelkindern. The best day of my life. Wann ist the best day of our life? Wann ist der beste Tag unseres Lebens? Der beste Tag unseres Lebens ist, wenn die sich diese Hoffnung erfüllt. Wenn Jesus Christus einmal, und ich weiß nicht wann, ich sage auch keine Zeitangaben, da halte ich mich ganz und gar zurück. Einmal Jesus Christus erscheint und die Welt richtet und seine Kinder, zu denen wir gehören, zu sich holt. Mein Vater, der auch Prediger war, hat viele Predigten immer abgeschlossen mit den Worten, mir reicht es, wenn Jesus Christus sagt, Hannes, du warst nicht der Beste, aber ich nehme dich. Jesus Christus wird uns gnädig sein. Und dort oben, jetzt kommt etwas, was vielleicht dem einen oder anderen nicht schmeckt, aber das sage ich ganz deutlich, weil es in meiner Gemeinde auch mal Thema war und das hat mich fürchterlich erregt und aufgeregt. Da oben gibt es keine Religionsgemeinschaften, keine Baptisten, keine Apostolischen, keine Katholiken, nichts. Es gibt nur Erlöste, Herr Günther. Und weißt du, was wir beiden dann kriegen da oben? Die beste Stimme. Wir können singen. Das wird toll. Nicht nur hier, sondern da oben. Das wird toll. Noch einmal, wann die Zeit endet, hier gebe ich keine Voraussagen, sollte man auch nicht. Denn Jesus sagt, Zeit und Stunde hat Gott seiner Macht vorbehalten. Und diese Macht lasse ich Gott immer und immer wieder. Aber wo ich darauf hinweisen will, ist die Schönheit dieser Zukunft. Wenn Menschen, auch in Seelsorgengesprächen, sagen, ja hör mal Ottmar, wie wird es denn da oben sein? Dann sage ich immer, ich weiß es nicht, aber stell dir mal das Schönste vor, was du dir im Leben vorstellen kannst, so wie mein Enkelkind, the best day of my life. Das Schönste, was du dir vorstellen kannst. Und wenn du dir das vorstellst, ist das nur ein Abklatsch von dem, was uns da oben erwartet. Das ist meine feste Überzeugung, nicht mein Glaube, meine feste Überzeugung. Und darauf freue ich mich. Und wisst ihr, worauf ich mich noch mehr freue? Wenn ich viele oder alle von euch da oben sehe, wenn wir da oben feiern können, dicke Fete feiern, mit Gott, mit Jesus Christus, mit seinem Geist, mit allen, die uns vorangegangen sind. Und wir sehen dann die Menschen, die wir in der Bibel nur vom Druck her kennen. Und als letztes, in einem Artikel unserer Kirche vor 15, 20 Jahren, so lange ist das schon her, habe ich mal einen Bericht gelesen, da schrieb jemand, dass ja Menschen, die jemanden verloren haben, oft fragen, ja warum denn? Ja warum? Warum musste der so früh gehen? Ich habe einen guten Freund, der hat 8 Jahre seine Frau gepflegt, vom 46. bis zum 54. Lebensjahr. Gehirntumor, mit allen Höhen und Tiefen. Und er liebte seine Frau abgöttisch. Nach dem Tod waren wir oft zusammen. Und wenn wir zusammen waren, hat er nur von seiner Frau erzählt. Er war immer noch zu Hause. Das ist jetzt schon 7 Jahre her. Seit einem halben Jahr ist er frisch verliebt. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, mein lieber Freund? Irgendjemand oder irgendwann hält Gott dir eine neue Frau bereit. Eine neue Frau. Und wenn du diese neue Frau hast, wird deine Frau da oben mit deinem Vater jubilieren. Die werden sich ein Bier zusammen trinken. Hat er immer gelächelt. Und dann hat er mir geschrieben vor Weihnachten, lieber Ottmar, das, was du gesagt hast, ist zugetroffen. Ja, ich habe eine neue Liebe. Danke für deine Hoffnung. Und die Hoffnung habe ich. Gott ist da. Aber noch einmal, wenn Menschen sterben, was sagen wir diesen Menschen? Wir sagen doch oft, ja, ja, wenn wir tot sind, können wir Gott über alles fragen. Warum, weshalb, weswegen? Und dann gibt es diesen Ausspruch in diesem Artikel und der hat mich wirklich auf den Boden des Glaubens zurückgebracht. Da steht, wenn wir selber gestorben sind, werden wir in die Augen der Liebe schauen und keine Fragen mehr haben. Halleluja. Gott gebe uns ein Gnadenjahr 2020.
2020 ein Gnadenjahrzehnt, 2020 und weiter. Ich wünsche euch viel Segen in dieser Gemeinde und viel Freude und Wachstum im Inneren, aber auch an Gemeindemitgliedern. Der Herr segne euch. Amen.